Augsburg, meine Stadt.
Herzlich willkommen zu Augsburg, meine Stadt, dem Gesprächspodcast der Augsburger Allgemeinen. Mein Name ist Axel Hechelmann und ich spreche mit Menschen aus Augsburg, die etwas zu erzählen haben. Das können Prominente sein, aber auch Personen mit besonderen Berufen oder Lebenswegen. Wir wollen ihre Geschichte hören und erfahren, was sie bewegt. Und ich bin heute ein bisschen aufgeregt, denn wir haben einen Stargast da, einen der berühmtesten Augsburger, kann man glaube ich so sagen. Herzlich willkommen, liebes Kasperde.
Kuckuck, grüßt euch!
Ist natürlich nur angemessen für die 100. Folge, die wir heute aufnehmen. Kasperle ist nicht allein gekommen, es hat auch seinen Stimmgeber mitgebracht und das ist der Leiter der Puppenkiste, Klaus Marschall. Willkommen.
Hallo, ich freue mich, dass ich da sein kann.
Ist dann doch nochmal ein Unterschied in der Stimme.
Ja, zwangsläufig.
Den ganzen Tag als Kasperle reden, das wäre wahrscheinlich auch anstrengend für Sie, oder?
Das geht nicht, weil es presst natürlich schon auf die Stimme und nach zwei Seiten Ansprache beim Kasperle, da wird es dann schon mal eng. Da stellt sich langsam der Frosch ein.
Okay. Sie sind, wie gesagt, die Kasperle-Stimme. Sie sind Leiter der Puppenkiste seit einiger Zeit schon, seit 30 Jahren. Und zu beiden habe ich natürlich jede Menge Fragen. Ich will alles wissen über Jim Knopf, über Urmel, über Lukas, den Lokomotivführer, und Mikesh, den Kater. Ich will auch wissen, warum die Puppenkiste so erfolgreich ist und das in solchen Zeiten, wo doch Netflix und Prime Video und wie sie alle heißen, auch so erfolgreich sind, wo es schnelle Schnitte und tolle Animationen gibt. Ich möchte wissen, wie ist das so, mit Puppen zu spielen professionell? Warum dauert es so lange, bis man darin gut ist? Und was verbindet Sie eigentlich mit dem Kasperle persönlich? Gibt es da vielleicht Eigenschaften, die Sie beide verbindet? Und, was mich auch interessiert, wie kann man denn aus Figuren, die eigentlich gar keine Mimik haben, Emotionen rauslesen? Warum ist das Puppentheater so faszinierend, wie es ist? Und das wäre auch gleich meine erste Frage. Sie haben nämlich mal gesagt, und ich glaube schon öfter sogar, dass Sie eigentlich nur mit einem Stück Holz wackeln. Sie kennen die Frage schon.
Ja, das ist richtig. Also im Grunde genommen, wenn wir uns ganz genau ansehen, dann wackeln wir mit einem Stück Holz. Der Rest passiert im Kopf des Zuschauers. Das ist, weil sich nicht nur jedes Kind, sondern weil auch jeder Erwachsene sich ein bisschen seine Kindheit ganz hinten im Hinterkopf bewahrt hat. Was wir machen, das ist, wir bieten ein Bild an. Ja, wir bieten ein Bild an. Es ist dann einfacher, die eigene Fantasie dazuzunehmen, als wenn sie es aus dem Nichts quasi machen müssen. Also im Prinzip ist es ja so, sie brauchen heute nach wie vor, egal wofür, sie brauchen ihre Fantasie. Ein gutes Buch gerade ein gutes Buch kann da sehr viel bewirken. Da entstehen bei Ihnen im Kopf eigene Bilder, die Sie selber gestalten. Und was wir machen, ist, wir bieten dem quasi jetzt nochmal eine Hilfestellung. Das heißt, wir zeigen Ihnen Figuren, wie die aussehen. Wir zeigen Ihnen dann Bühnenbild dazu, wie das aussieht. Und das setzen Sie zusammen. Aber letztendlich lebt die Figur im Kopf des Zuschauers. Und es ist völlig egal, und das ist das, was mich immer am meisten fasziniert, es ist völlig egal, wie die Bühnenbilder quasi dazustehen. Sie müssen natürlich dazu passen, aber wenn da ein Haus steht, das genauso groß ist wie die Figur selber mit einer Tür, die halb so groß ist, und wir sagen Ihnen, die Figur geht jetzt in das Haus rein, dann glauben Sie das. Dann kann Ihre Fantasie damit umgehen und kann das so auffassen. Es gibt ganz wenig Menschen, die sich da sperren können.
Warum liefern Sie nicht gleich alles ganz konkret mit? Heißt konkrete Emotionen vielleicht in den Gesichtern, falls überhaupt möglich?
Es gibt ja bei den Figuren immer nur einen Haupt- oder sagen wir einen Grundcharakter, den wir reinschnitzen können. Wir können nicht fünf gleiche Köpfe machen und wollen wir auch gar nicht fünf Köpfe für eine Figur, die mal lacht, mal weint oder sonst irgendwas. Und es muss aus der einen Figur herausgehen. Es gibt einen Grundcharakter, der ist in dem Gesicht drin. Und und alles, was dazugehört, da gehört dann die Stimme dazu. Da gehört auch die Art der Puppenführung dazu. Ja, also ein König läuft anders als ein Bettler. Und eine Königin bewegt sich auch viel ganz anders als ein Aufseher. Also das sind so Geschichten, die muss man dann schon auch umsetzen. Und deswegen dauert es auch relativ lang, bis man Puppen spielen kann. Letztendlich ist der Puppenspieler ja auch nur ein Schauspieler mit anderen Mitteln. Wir haben nicht unsere eigene Mimik, unsere eigene Gestik, sondern wir haben ein Spielkreuz mit 10 Fäden.
Wenn Sie von Grundcharakter sprechen, Sie sprechen ja das Kasperle. Was hat denn der für einen Grundcharakter? Eher frecher Typ, oder?
Ja, natürlich eher frecher Typ. Wenn man das Gesicht anschaut, das ist breite Grinsen, die durch das Grinsen scharfen Wangenknochen, die sich da rausbilden, die Augen, die sehr verschmitzt rausschauen. Also das ist natürlich ein Grundcharakter. Und ja, das ist auch sein Charakter.
Über das Kasperle sprechen wir später noch. Jetzt schauen wir aber erstmal auf die Erfolgsgeschichte Puppenkiste. Die gibt es seit 75 Jahren, seit 70 Jahren im Fernsehen. Wir schauen uns jetzt mal an, was hinter diesem Erfolg steckt. Und das ist natürlich das Puppenspiel, das sind die Puppen. Im Publikum, wenn ich sitze, dann sehe ich ja diese Bühne mit den Figuren, die sich bewegen, die sprechen. Die Puppenspieler selbst befinden sich ja über der Bühne, oder? Wie sieht denn das genau aus?
Ja, die Puppenspieler sind über der Bühne. Der Bühnenausschnitt unter ihnen ist etwa 1,20 Meter hoch. Das heißt, die Durchsicht für die Zuschauer ist etwa 1,20 Meter hoch. Insgesamt befindet sich der Puppenspieler etwa 2,20 Meter über dem Bühnenboden. Das heißt, wir haben so eine Fadenlänge von 2,20 Meter und da steht der Puppenspieler oben und spielt quasi mit dem Rücken zum Publikum. In der Hauptsache, also wir haben zwei Spielbrücken, auch damit in der Inszenierung dann Puppen aneinander vorbeigehen können oder wenn mal mehr Puppen auf einer Stelle sein müssen, dass man von beiden Seiten hinkommt. Wir haben in Augsburg natürlich die Möglichkeit, diese Guckkastenbühne, die wir seit 75 Jahren haben, in dieser Form zu betreiben. Was anders ist, wenn wir dann unterwegs sind, wenn wir nach draußen gehen, wir spielen mittlerweile jetzt auch schon seit gut 20 Jahren. Wenn wir auf Gastspielreisen gehen mit kurz eingefädelten Figuren, das heißt, da ist dann der Puppenspieler mit seiner Puppe auf der Bühne sichtbar.
Jeder Puppenspieler hat seine eigene Puppe, oder? Oder wird die auch mal durchgetauscht?
Die wird auch durchgetauscht. Das kommt je nachdem immer auf die Inszenierung drauf an. Wenn eine Puppe von einem Ort zum anderen geht, natürlich versuchen wir, Hauptrollen möglichst bei einer Figur zu bleiben, bei einem Puppenspieler, dass eine Figur in der Hauptrolle möglichst bei einem Puppenspieler bleibt. Das lässt sich aber nicht immer durchhalten. Da kommen einfach Dinge dazu, die geht von vorne nach hinten, die geht von links nach rechts, muss an anderen Figuren vorbei, dass sie auch mal die Hand des Puppenspielers wechseln muss. Was anders ist es beispielsweise, wenn wir unterwegs sind, wenn wir mit unserer Gastspielreise unterwegs sind und spielen die Geschichte von Urmels großer Reise, da war es mir wichtig, bei der Inszenierung darauf zu achten, dass in jedem Bild das Urmel einen anderen Puppenspieler hat, damit die Verbindung Urmel und Puppenspieler nicht zustande kommt, sondern dass es ganz bewusst wechselt, dass der Puppenspieler quasi nur als Gehilfe für die Figur da ist.
Aber dann ändert das Urmel ja ständig seinen Charakter auch ein bisschen, oder?
Nein, nicht unbedingt. Also das Urmel hat ja relativ, muss man auch zugeben, hat relativ eingeschränkte Bewegungsmöglichkeiten. Da lässt sich jetzt nicht sehr viel machen damit. Das Urmel hat einen recht großen Kopf, hat ein großes Klappmaul. Die Arme und Beine sind recht kurz und relativ unbeweglich.
Und die Reduzierung auf wenige Körperteile, die Sie auch gewollt, haben Sie gesagt.
Die ist gewollt, ja.
Wie lang brauche ich denn, um ein guter Puppenspieler zu werden? Wenn ich jetzt bei Ihnen ankomme, darf ich wahrscheinlich noch nicht gleich anfangen, oder?
Sie dürfen anfangen, solange kein Publikum draußen sitzt. Also natürlich, wir bilden unsere Puppenspieler selber aus. Die kommen aus den verschiedensten Berufen, die Mitarbeiter. Sie müssen halt einige Dinge mitbringen. Das eine ist natürlich eine gewisse Fingerfertigkeit für das Puppenspiel. Man kann das ein bisschen vergleichen, beispielsweise mit dem Musikinstrument. Also wenn Sie heute musikalisch sind, grundsätzlich sind Sie in der Lage, Klavier zu spielen. Aber Sie werden weder vom ersten Tag an vom Blatt spielen können, noch werden Sie nach 2 oder 3 Jahren schon ein Solokonzert geben müssen. Und so funktioniert es beim Puppenspiel ähnlich. Man kann einem die Grundbegriffe beibringen, wenn derjenige durchschnittlich begabt ist und dann kommt es einfach auch darauf an, wie intensiv man selber sich damit beschäftigt, wie intensiv man übt. Ja, sagen wir mal, bis der berühmte Knopf aufgeht und dann funktioniert es. Dann weiß man, irgendwann weiß man, was man damit anfangen muss mit diesem Spielkreuz, damit am anderen Ende eine bestimmte Bewegung rauskommt. Das dauert beim einen länger, beim anderen weniger lang. In der Regel gehen wir von einem durchschnittlichen Zeitraum von etwa 5 bis 6 Jahren aus. Bis ein durchschnittlich begabter Puppenspieler zu einer Hauptrolle kommt.
Ich glaube, bei mir wird es länger dauern, total unmusikalisch, nicht sehr fingerfertig. Kommt es auch vor, dass man sich wie im normalen Theater in Anführungszeichen auch mal verspielt mit seiner Figur?
Ja, natürlich kommt es vor. Kommt im Gegensatz zum normalen Theater auch vor, dass man mal irgendwo hängen bleibt mit dem Faden in der Dekoration. Das kann auch passieren. Oder dass mal ein Faden reißt. Auch sowas kann passieren und man muss trotzdem dann irgendwie damit umgehen. Aber letztendlich gibt es schon immer die Vorgaben vom Regisseur, welche Hauptwege zu gehen sind, welche Hauptaktionen zu tun sind. Und ein bisschen was bleibt natürlich immer noch übrig für den Puppenspieler selber, dass er selber ausfüllen kann mit seinem eigenen Charakter.
Erstmal die Frage, was passiert denn, wenn ein Faden reißt?
Das kommt drauf an. Also wenn es ein elementarer Faden ist, kann es auch sein, dass man mal einen Vorhang ziehen muss, was aber selten vorkommt. Viel eher ist es, also entweder man kann es ignorieren, weil halt dann spricht er halt nur noch mit einer Hand, oder er klemmt halt ein bisschen in der Schulter oder was auch immer. Das kann passieren. Es kann auch vorkommen, dass wir versuchen, während dem laufenden Stück diesen Faden anzuknüpfen. Das ist so ein Schulungsprogramm, das wir eigentlich immer wieder testen, wieder probieren. Auch mit jungen Mitarbeitern das Einfädeln auf offener Bühne. Das ist üblich. Das versuchen wir immer wieder, sodass der Zuschauer draußen möglichst wenig mitkriegt. Das ist eigentlich immer nur das Hauptaugenmerk drauf.
Wenn Sie das sehen, denken Sie sich, oh weia, das ist nicht gut, oder nehmen Sie das mit Lockerheit und Spaß?
Das ist immer ein bisschen, oh weia. Lockerheit und Spaß kommt dann erst hinterher, wenn man die Situation in welcher Form auch immer gemeistert hat.
Jetzt haben Sie gerade schon angedeutet, dass auch immer ein bisschen Platz ist für Spontanität, dass auch jeder Puppenspieler ein bisschen seine Art zu spielen mit reinbringen kann. Wie kann sich die denn unterscheiden? Also wie kann ich jetzt einen Urmel oder einen Jim Knopf unterschiedlich spielen?
Das sind Nuancen in der Fingerfertigkeit, in der Bewegungsmöglichkeit. Für den Puppenspieler sind es ganz kleine, feine Unterschiede. In der Puppe kommt dann relativ viel an, je nachdem, sich schneller bewegt, sei es mit dem Kopf, sei es mit den Händen, mit den Füßen, wie groß die Bewegungen sind. Also daran sieht man schon auch, wer was macht. Der eine ist ein bisschen tiefer, da geht die Figur meist ein bisschen in den Knien, oder entsprechend breitbeiniger, der andere tippelt eher auf den Zehenspitzen. Also da gibt es schon einige Unterschiede.
Ich habe ein Interview von Ihnen gesehen, da gibt es ja viele im Internet, da haben Sie gesagt, Sie erkennen so 99%, wer diese oder jene Figur spielt.
Ja, nach wie vor.
Sie sprechen ja das Kasperde, spielen es aber nicht selbst. Wer spielt es denn?
Nicht mehr. Verschiedene Mitarbeiter hier, je nachdem in welcher Vorstellung, zu welcher Gelegenheit. Im Kabarett ist er natürlich immer mittendrin als Conferencier. Da kommt es dann immer auf die Besetzung drauf an. Wir haben ja Kabarett inzwischen, weil wir es in einem halben Jahr etwa 100 Mal spielen, hat es drei verschiedene Besetzungen. Also es ist mindestens drei verschiedene Besetzungen, jede Rolle. Also gibt es auch mindestens 3 oder 4 Puppenspieler, die im Laufe des halben Jahres dann den Kasper führen.
Dazu muss man vielleicht sagen, Sie haben ja echt viel Programm, also allein Nachmittagsprogramm, Abendprogramme, wirklich sehr viel. Trotzdem immer ausverkauft, da kommen wir später drauf zurück, oder fast immer ausverkauft. Nochmal kurz zurück zum Puppenspiel an sich. Macht das Kasperde auf der Bühne auch manchmal, was es will, oder hält sich es immer an das, was der Puppenspieler oben will?
Die Figuren machen nicht immer, was wir wollen. Es gibt schon Situationen, Da muss man sich wundern, wo es herkommt, warum es passiert. Situation, da ist er einfach mal verhängt und man kann sich nicht erklären, wo es herkommt. Also es gibt es durchaus.
Jetzt haben Sie schon so ein bisschen skizziert, was für verschiedene Arten von Puppen es gibt. Da gibt es die einfacheren, gröberen, dann die feineren, feingliedrigeren. Wie groß ist denn so eine Puppe und wie viele Gelenke hat die denn maximal?
Also eine normale Figur ist etwa 45 cm hoch. Der Kopf ist eingefädelt an drei Fäden, hängt am der Hals hängt dann an den am Schulterkreuz. Das ist unten ein Unterbau, an dem dann die Arme und die Hüfte befestigt ist. An der Hüfte sind die Beine. Also eine Figur hat im Grunde genommen so viel Gelenke wie jeder Mensch selber auch. Zwangsläufig, außer den Fingern. Bei den Fingern hört es halt auf. Die Hand und die Hände und Füße haben keine zusätzlichen Gelenke, außer sie sind jetzt dringend erforderlich. Das gibt's dann schon, aber sonst ist es zu feingliedrig. Das machen wir nicht. Aber natürlich haben wir Knöchel, das Knöchelgelenk, wir haben das Kniegelenk, das Oberschenkelgelenk. An der Hüfte ist er beweglich, an den Schultern, die Arme, Ellbogen, Handgelenke, das ist alles beweglich, muss auch alles beweglich sein.
Ich finde, das veranschaulicht ganz gut, wie schwierig das Puppenspielen auch sein muss, wenn da wirklich so viele kleine Nuancen, so viele kleine Zahnräder im übertragenen Sinne beteiligt sind.
Ja, es spielt sehr viel auch die richtige Höhe mit. Da muss man halt auch immer drauf achten. Also das ist im Grunde genommen das Erste, was ein Spieler lernen muss, ein Neuanfänger lernen muss, wo ist denn die Höhe? Denn auf 2,20 Meter Fadenlänge sehe ich das nicht. Ja, ich sehe die Figur ja nur von oben. Also ich muss es spüren können irgendwann. Und man spürt es schon. Wenn man zu hoch ist, dann schlenkert er leicht weg, weil der Stand auf dem Boden fehlt. Ja. Und wenn er zu tief ist, dann kippt das Hüftgelenk meist nach vorne oder hinten. Und dann wird er ziemlich unbeweglich. Ja, das sind so die Nuancen. Die muss man als Anfänger dann irgendwann spüren im Spielkreuz. Wann habe ich die richtige Höhe, damit der dann auch normal laufen kann.
Andere Frage, wer stellt denn diese Puppen her?
Ja, den Großteil unserer Figuren, er stammt ja von meiner Mutter noch. Hannelore Marschall-Öhmchen hat in ihrem Leben etwa 6.000 Figuren wohl geschnitzt. Das hat dann mein Bruder lange Jahre diesen Part übernommen. Und jetzt ist der Florian Moch eigentlich unser Hauptpuppenschnitzer derzeit. Der ist jetzt auch schon wieder seit 9 Jahren, 10 Jahren dabei. Ich glaube, es ist jetzt über 10 Jahren sogar schon dabei. Und es gibt auch durchaus andere Mitarbeiter, die sich auch schon an der einen oder anderen Inszenierung versucht haben. Der Carsten Gartner hat schon ein ganzes Stück ausgestattet. Mein Sohn, der Michael, will jetzt auch mal sich da nochmal beweisen mit einigen Figuren und wir werden sehen, wie es weitergeht.
Mhm. Über Geschichte sprechen wir später noch ein bisschen, auch über die Zukunft, wie es mit der Puppenkiste weitergeht. Jetzt, wenn da tausende Puppen rumstehen, die haben sie ja alle noch, was passiert denn mit denen? Sind die einfach nur in einem Lager oder kommen die irgendwann mal wieder raus?
Ja, der größte Teil ist natürlich im Lager, aber wir haben ja die Möglichkeit seit dem Jahr 2001 immer wieder Teile davon in irgendwelchen Ausstellungen im Puppentheatermuseum zu zeigen. Wir konnten 2001 das Puppentheatermuseum eröffnen. Da haben wir natürlich die bekanntesten Figuren dauerhaft drin. Also Jim Knopf, Urmel, den kleinen König Kalliwirsch, den Löwen ist los und die Blechbüchsenarmee und wie sie alle heißen. Die bekanntesten TV-Figuren sind da natürlich vertreten. Und dann haben wir einen Bereich für Sonderausstellungen, den wir ja jetzt dann hoffentlich auch wieder nach der Corona-Zeit im halbjährlichen Wechsel anders bestücken. Das heißt, wir suchen uns ein Thema und dann suchen wir uns Ausstellungsstücke. Natürlich immer was von der Puppenkiste dabei. Das versuchen wir natürlich immer zu machen. Aber wir wollen da auch die ganze Bandbreite des Figurentheaters zeigen und zeigen dort Figuren nicht nur aus ganz Deutschland, sondern aus der ganzen Welt, auch zu verschiedensten Themen. Im Moment aktuell läuft noch die Ausstellung mit Krimis im Puppenspiel, Kriminalgeschichten im Puppenspiel. Wir haben von Miss Marple bis zu Sherlock Holmes, alle möglichen Figuren dort. Natürlich ist dann auch der Räuber Hotzenplotz dort ausgestellt. Die nächste Ausstellung ist jetzt natürlich thematisch die 75 Jahre Augsburger Puppenkiste. Die wird ab dem 16. März wahrscheinlich zugänglich sein. Und dort zeigen wir natürlich dieses Mal ausschließlich Figuren aus Augsburg, ausschließlich Figuren aus der Puppenkiste, aber eben als Überblick über die 75 Jahre im Grunde genommen aus jeder Schaffensepoche. Ja, und ansonsten hängen die im Fundus verwahrt, eingepackt in Plastiktüten und kommen dann raus, wenn wir sie wieder für irgendein Thema nutzen können.
Das heißt, Sie könnten es wahrscheinlich nicht übers Herz bringen, die zu verkaufen, zu versteigern.
Nein, nicht mehr, um Gottes Willen. Mein Großvater hat früher vieles, vieles davon hergeschenkt. Gerade in der Anfangszeit waren ja auch die finanziellen Mittel nicht so vorhanden, sodass man da durchaus mit Materialien handeln musste. Und so hat die eine oder andere Puppe auch damals den Besitzer gewechselt, um, was weiß ich, irgendwie Material für die neue Inszenierung zu bekommen. Also mein Großvater hat sehr viel verschenkt, meine Eltern dann schon weniger. Ich verschenke jetzt gar nichts mehr, weil wir es einfach aufheben, um es irgendwann mal im Museum zu zeigen.
Kasper, der muss jetzt mal ganz kurz weghören, aber haben Sie vielleicht eine Lieblingsfigur außer dem Kasper noch?
Es gibt mehrere Figuren. Ich habe jetzt keine ausgemachte Lieblingsfigur. Das ist schwierig zu sagen. Bei so vielen, mit denen man täglich umgeht, ist es schwierig zu sagen, das ist eine Lieblingsfigur. Natürlich gehört der Kasperl dazu. Uns verbindet ja auch schon mal die Stimme. Das ist schon mal was ganz Besonderes. Aber mit dem Urmel bin ich aufgewachsen. Das ist 69, da war ich gerade mal 8 Jahre alt. Also da bin ich quasi als Kind auch mit aufgewachsen. Aber dann gibt es auch Figuren aus dem Theaterbetrieb raus, einfach weil sie toll zu führen sind, wie den kleinen Prinzen oder den Kapitän Typhus im Prozess um des Esels Schatten oder den Mephisto im Dr. Faust. Das sind einfach Figuren, die man unheimlich gerne spielt.
Wenn wir zurück ins Figurentheater schauen, dann sind ja die Schauspieler, also die Puppen live. Der Ton ist aber Playback, oder? Welchen Grund hat denn das?
Der Ton ist Playback und das relativ von Anfang an. Also ganz am Anfang hat man noch live gesprochen. Das hat allerdings auch Walter Oehmichen sehr schnell aufgegeben. Durch den Aufbau der Bühne ist es einfach so, da haben wir vorhin schon drüber gesprochen, dass die Puppe nicht immer bei einem Puppenspieler bleibt. Das heißt, die wechselt den Puppenspieler. Und dann stehen sie auf der vorderen Spielbrücke, spielen und sprechen den König beispielsweise. Der geht nach hinten und sie bekommen die Königin. Jetzt müssen sie aber als Puppenspieler weiterhin den König sprechen. Haben aber eine ganz andere Figur in der Hand. Und es funktioniert nicht. Und deswegen hat man relativ früh schon angefangen, das zu trennen. Das heißt, dann waren in den Anfängen die Sprecher unterhalb gestanden, haben unten links und rechts der Bühne gestanden, haben zugesehen und gesprochen, ihre Texte gesprochen. Aber das ist einfach auch ein finanzielles Problem. Deswegen hat man dann schon sehr bald, schon Anfang der 50er Jahre, mit den ersten Tonbandgeräten gearbeitet, die dann auf den Markt gekommen sind. Also ich glaube, wir haben auch noch diese alten Röhrengeräte irgendwo am Dachboden stehen, die wir vielleicht jetzt auch wieder ausstellen könnten.
Genau, Ihr Großvater Walter Oehmichen, den haben Sie schon angesprochen, der ist ja auch noch zu hören, dank dieser Aufnahmen, oder? Ab und zu.
Ja, natürlich. Also gerade haben wir ja zum 75. Jubiläum den Dr. Faust auf die Bühne gebracht, wieder in der alten Fassung, in der original alten Fassung, die mein Großvater damals inszeniert hat, schon in den Anfängen. Das Playback ist allerdings von der ersten Wiederaufnahme. Das war 1973, das war das 25-jährige Jubiläum der Puppenkiste, da wurde der Faust dann wieder aufgenommen und da entstand dann das Playback. Da ist Walter Oehmichen zu hören, da ist Rose Oehmichen zu hören, Manfred Jenning als Kasperl und. Also da sind auch wirklich diese ganzen tollen alten Sprecher wieder und noch vorhanden. Und das ist natürlich schon ein großer Vorteil, wenn man mit diesen alten Playbacks nach wie vor arbeiten kann. Sie hören die Menschen immer noch.
Das muss ja für Sie persönlich auch ein großer Schatz sein.
Ja, es ist auch ein persönlich großer Schatz. Sie können sich nicht nur so, nicht nur im Kopf an die Person erinnern, sondern sie hören sie auch noch. Da sind viele dabei, viele Bekannte dabei. Da ist mein Patenonkel mit, der mitgesprochen hat, dabei und und.
Wenn wir zurück zum Puppenspiel schauen, was macht denn einen guten Puppenspieler aus?
Naja, wir sagen immer, es gibt vier Grundvoraussetzungen. Das eine hatten wir schon angesprochen, das ist die Fingerfertigkeit, die einer mitbringen muss, um überhaupt Puppen spielen zu können. Das zweite ist, er muss mitbringen, ein gewisser Idealismus, weil wir arbeiten dann, wenn andere frei haben. Also wir spielen, was weiß ich, vier bis fünf Abende die Woche. Wir spielen jedes Wochenende. Also man muss sich schon drauf einlassen, weil die Arbeit als Puppenspieler erfordert dann schon oder bringt schon ziemliche Einschnitte ins Privatleben mit sich. Als drittes muss man natürlich auch eine gewisse Sportlichkeit mitbringen und auch den Willen dazu, weiterhin Ausgleichssport zu betreiben, denn das Figurentheater oder das Puppentheater, das Marionettentheater im Besonderen, ist körperlich anstrengend, ist auf der Spielbrücke körperlich anstrengend, das ist das Gewicht am langen Hebelarm, da fürchtet sich jeder Krankengymnast davor. Also das geht auch ganz massiv auf die Lendenwirbelsäule und auf den Schulterbereich und da muss man auch entsprechend dran an sich selber arbeiten. Und last but not least, man muss teamfähig sein, denn man muss sich im wahrsten Sinne des Wortes riechen können. Also es ist ein anstrengender Job und man kann sich nicht aus dem Weg gehen. Wenn die Puppen unten auf der Bühne eng zusammenstehen, dann stehen die Puppenspieler oben auch eng zusammen. Und das in einem von übergebeugt, anstrengend, schwitzend, man muss sich riechen können. Das ist ganz wichtig.
Also auch eine sehr anstrengende sportliche fast Betätigung.
Ja, auf jeden Fall.
Wenn Sie es ansprechen, Sie spielen abends auch, ist nicht bei jedermann beliebt. Man kennt es aus anderen Branchen, Restaurants beispielsweise oder andere Kultureinrichtungen. Die suchen teilweise händeringend nach Fachkräften, nach Nachwuchs. Wie sieht es denn in der Puppenspielerszene aus?
Genauso, da haben wir genauso Probleme. Wir konnten jetzt wieder zwei junge Mitarbeiterinnen rekrutieren. Da sind wir sehr dankbar dafür. Aber insgesamt müssen wir auch schauen, auch für die Zukunft schauen. Wir haben immer Bedarf, gerade was das Puppenspiel betrifft. Wir haben immer Bedarf an engagierten jungen Mitarbeitern, die bereit sind, eben diese Dinge oder viele private Dinge aufzugeben, um in der Puppenkiste zu arbeiten. Aber nicht nur da, sondern wir haben auch im Verwaltungsbereich Probleme. Personalprobleme an der Kasse beispielsweise. Auch das bedeutet Wochenendarbeit oder Abendarbeit auch. Auch im Bereich der Minijobber, 520 Euro Kräfte, Minijobs, Garderobe, Einlass bis hin zu Museumsführungen, aber auch wird im Haus auch immer gesucht für die Gastronomie jemand. Also das Haus umfasst viele Bereiche und im Moment ist es schwierig, da Leute zu finden, denn wir können nicht auf die jeweilige Work-Life-Balance eingehen, sondern wir müssen sie ja bieten. Wir müssen ja den Leuten die Möglichkeit bieten, in ihrer Freizeit Kultureinrichtungen zu besuchen und unsere Angebote zu nutzen. Da können wir nicht die entsprechende Work-Life-Balance anbieten.
Versuchen Sie da auch zu werben, gerade bei Jüngeren, oder müssen die von sich aus schon so eine Art Feuer und Leidenschaft für das Metier haben?
Also sie müssen schon von sich aus was mitbringen. Ja. Ich kann jetzt nicht von der Straße her Puppenspieler runter engagieren. Das geht nicht. Also wenn ja jemand nicht von sich aus sagt, ich würde das gerne mal ausprobieren, ich würde das gerne mal machen, dann ist es relativ chancenlos. Weil wir wollen ja auch, dass die Leute dauerhaft bei uns bleiben. Ja, mir nützt es nichts, wenn jetzt jemand zu uns kommt und sagt, er möchte mal für zwei Jahre das Puppenspiel ausprobieren. Weil in zwei Jahren, da verursacht er in erster Linie Kosten, ist aber nicht einsatzfähig, weil er ja die Stücke kennenlernen muss. Er ist selbst wenn er begabt ist, hat er nach zwei Jahren noch ganz wenig zu tun. Also gerade diese Anfangszeiten, Heißt, wenn jetzt jemand neu anfängt, er muss jetzt erstmal Stücke kennenlernen. Wir sind ein Repertoire-Theater in erster Linie. Wir spielen im Jahr 16 verschiedene Stücke. Davon sind 2 neue Inszenierungen mit der entsprechenden Vorlaufzeit, mit der entsprechenden Probenzeit. Alles andere sind Inszenierungen, die seit vielen Jahren teilweise schon auf der Bühne stehen. Und natürlich gibt es die eine oder andere Wiederaufnahmeprobe, aber ich als Neuling muss ich es erst mal kennenlernen. Ich muss das Stück kennenlernen, ich muss die Abläufe kennenlernen. Später muss ich dann sehen, welche Rollen muss ich dann verfolgen. Das heißt, es ist schon so aufgeteilt, dass langjährige Puppenspieler mit der entsprechenden Erfahrung die Hauptrolle spielen. Und aber die Jungen sollen ja auch nachwachsen, ja. Aber zunächst fängt man mal an mit Kulissenumbau, mit Handreichungen, ja, mit Sondereffekten aus dem Boden raus oder sonst woher. Beim Puppenspielen ist man mal vielleicht oben, wenn eine Massenszene ist, dass man die eine oder andere Puppe halten muss oder mal anreichen muss. Aber viel mehr ist am Anfang in den ersten beiden Jahren noch nicht passiert. Und deswegen nützt es mir nichts, wenn einer sagt, der kommt jetzt mal für 2 Jahre, um das mal auszuprobieren. Dafür haben wir keinen Platz und keine Möglichkeit, sondern es muss einer kommen und sagen, ja, ich will's mal versuchen. Natürlich ein halbes Jahr, ja, muss man ihm schon Zeit geben, das in jedem Fall. Ich will's mal versuchen, aber wenn die Zielrichtung heißt, nach 2 Jahren will ich was anders machen, dann wollen wir den gar nicht nehmen oder können wir den auch gar nicht nehmen.
Der Job an sich klingt sehr interessant, finde ich. Ich wäre, wie gesagt, wahrscheinlich nicht geeignet dafür. Gibt es dennoch bei den Puppenspielern und Puppenspielerinnen auch Momente, wo sie sagen, boah, jetzt habe ich echt keinen Bock oder mir tut der Rücken weh oder...
Natürlich, da gibt es einige Momente. Also es ist so, dass wir ja seit vielen Jahren versuchen, auch diese ganzen kreativen Arbeiten im Haus zu lassen für die Inszenierungen. Also wir arbeiten schon kreativ auch. Jeder Puppenspieler hat quasi neben seiner Tätigkeit als Puppenspieler noch einen zweiten Bereich, sei es im Malersaal, sei es in der Schneiderei, in der Schreinerei, wo auch immer in den Werkstätten jemand gebraucht wird. Da kann schon der Einzelne so auch seine eigenen Vorlieben versuchen, ein bisschen einzubringen oder auch auszuleben oder sich auch mal ganz zu verändern. Die Möglichkeit besteht. Aber in erster Linie sind es natürlich Puppenspieler. Und bei 320 Vorstellungen im Jahr muss man schon aufpassen, dass die Routine da nicht überhand nimmt. Also es ist einfach so, wir spielen das Kabarett am 31.12. als Neuinszenierung. Das wird die Inszenierung selber oder die Ideensammlung findet über das ganze Jahr vorher statt. Da darf sich auch jeder beteiligen, da darf sich auch jeder einbringen. Das ist mir, es ist uns wichtig, dass wir auch im Kabarett möglichst alle Richtungen des Humors oder wie auch immer, dass wir die auch zusammenfassen. Es kann nicht jedem alles gefallen. Aber durch diese Bandbreite, die wir im Ensemble haben, versuchen wir natürlich schon auch die Bandbreite der Zuschauer zu erreichen. Und so, da darf sich jeder einbringen, da darf sich jeder mit verwirklichen, wenn man so will. Und die Mehrheit entscheidet dann, was dann definitiv auf die Bühne kommt. Das ist am 31.12. noch sehr, sehr spannend bei der ersten Vorstellung. Und dann über die nächsten Vorstellungen stellt sich ein bisschen Routine ein. Natürlich haben wir dann Zweitbesetzung, eine Drittbesetzung, aber wir spielen es dann bis Ende Juni, Anfang Juli etwa 100, 120 Mal. Und das ist dann schon nicht mehr so lustig, wenn Sie 120 gleiche Vorstellungen spielen. Gut, die 120, jeder spielt jetzt nicht die 120, das ist richtig, aber... Selbst wenn es die 60., 70., 80. Vorstellung ist, immer das Gleiche ist dann irgendwann nicht mehr so lustig. Und trotzdem hat aber der Zuschauer draußen das gleiche Recht und den gleichen Anspruch wie der in der Premiere sitzt. Ja? Also wir wollen ja die gleiche Qualität abliefern. Da muss man sich schon auch immer wieder selber motivieren dazu.
Stichwort zusammenreißen.
Ja, natürlich. Also das ist so. Und dazu kommt dann, was weiß ich, wenn man am 5. Abend in der Woche jetzt, weil man krankheitsbedingt immer noch zusätzlich einsteigen musste, dann tut auch richtig das Kreuz weh. Und da macht's dann keinen Spaß mehr, muss man auch mal ganz offen zugeben. Das 70., 80. Kabarett mit Kreuzschmerzen da oben zu spielen und dann mit dem Kasperl lustig sein, das ist schwierig. Ja, und trotzdem, wie gesagt, der Zuschauer hat das gleiche Recht auf eine gute Vorstellung.
Jetzt spielen Sie nicht mehr selbst, sind aber natürlich trotzdem sehr aktiv. Als Leiter haben Sie natürlich auch viel Bürokratie wahrscheinlich zu erledigen. Gibt es bei Ihnen persönlich auch manchmal den Punkt, dass Sie sich sagen, boah, schon wieder so ein Journalist, der mich bittet, in Kasperle Stimme zu sprechen, da habe ich jetzt gar keinen Bock mehr drauf.
Ja, doch, natürlich gibt es das. Und es gibt viele, viele Bereiche, wo ich sage, muss das sein? Und ich verstehe es nicht. Also es sind so... Gerade die Bürokratie nimmt so überhand. Es ist so ein Reglementarismus, den wir hier haben. Alles wird geregelt, alles wird her. Es macht keinen Spaß mehr. Es macht keinen Spaß mehr, da die Verantwortung tragen zu müssen. Ja, und angefangen von Berufsgenossenschaftsvorschriften bis hin zu Subventionsrichtlinien, und es ist wirklich nicht mehr lustig. Nee, also es macht ganz, ganz wenig Spaß im Moment, muss ich sagen. Das sind die Anhäufungen der Journalisten im Gegensatz dazu ja noch positiv zu sehen.
Wann ist denn wieder Entspannung in Sicht bei Ihnen? Wann macht's wieder mehr Spaß?
Das kann ich nicht sagen. Ich weiß nicht, wie das weitergehen wird mit der Bürokratie. Im Moment sieht's wirklich so aus, als ob das immer schlimmer wird.
Was ist da die Hauptherausforderung? Sie haben schon ein paar Sachen gerade genannt, aber was?
Ja, ich will da gar nicht weiter drüber reden.
Was wird's Kasperle dazu sagen?
Nichts mehr. Da fällt dem Kasperle nichts mehr ein.
Und das mag was heißen. Dann sprechen wir doch über Sachen, die ein bisschen mehr Spaß machen. Das ist der Erfolg der Puppenkiste seit mittlerweile 75 Jahren. Man kennt die Puppenkiste aus dem Fernsehen. 2016 gab es sogar einen Kinofilm. Sie haben selber gesagt, 320 Vorführungen im Jahr?
420.
420?
Vor Corona lagen wir bei 420 Vorführungen im Jahr. Wir hoffen, dass wir das auch wieder erreichen werden. Bei einer Platzausnutzung von 98%, das sind so die Zahlen von vor Corona. Wir haben es noch nicht ganz erreicht, aber wir sind auf einem guten Weg dazu.
Ich will gar nicht groß ausholen, aber Corona hat schon ihn ganz schön zu schaffen gemacht, oder?
18 Monate komplett geschlossen, dann 2 Monate eingeschränkter Betrieb, dann wieder 2 Monate komplett geschlossen. Wir haben es versucht, halt, wir haben jetzt unsere Mitarbeiter weitgehend in Kurzarbeit geschickt, bis auf einzelne Tage, Stunden, in denen wir sie dann wieder reingeholt haben. Einfach auch, um die Muskulatur zu trainieren, denn gerade beim Puppenspiel ist, da nutzen sie eine Muskulatur, die sie sonst ganz auch nicht brauchen. Und damit sie das nicht komplett zurückbildet und damit sie nicht alle wieder von vorne anfangen müssen, haben wir natürlich schon immer wieder ein bisschen einen kleinen Probenbetrieb aufbauen müssen, sofern es möglich war. Wenn es dann bloß zwei miteinander sein durften, dann haben wir bloß 2 miteinander gespielt. Aber ja, das war nicht einfach. Und ob wir das überstanden haben, das wissen wir noch gar nicht. Da muss man auch ehrlich sein. Wir wissen heute noch nicht, ob wir Corona überstanden haben. Das wird sich zeigen, wenn diese ganzen staatlichen Hilfen, die geflossen sind, dann abgerechnet sind.
Müssen Sie zurückzahlen?
Keine Ahnung. So weit sind wir noch gar nicht. Wir wissen das noch nicht. Im Moment liegt das alles beim Steuerberater, der das jetzt abarbeiten wird. Nach und nach. Und irgendwann werden wir es dann wissen.
Können Sie gut schlafen bei all den Sorgen?
Eigentlich würde ich nicht mehr schlafen, aber... Ja, es ist schwierig. Aber es ist immer eine Unsicherheit. Wir wissen auch nie, ob wir jetzt staatliche Zuschüsse oder die städtischen sind ja relativ gesichert, aber staatliche Zuschüsse in der jeweils erforderlichen Höhe bekommen oder nicht. Irgendwann kriegen sie dann Bescheid, dann kriegen sie was, dann kriegen sie nichts, dann kriegen sie weniger. Mehr kriegen wir meistens nicht, als wir brauchen, als wir beantragt haben. Also das ist immer schwierig. Und wir schieben natürlich auch, und darf man durchaus mal sagen, wir schieben auch durchaus einen Schuldenberg vor uns her und hoffen, dass wir den irgendwann wieder abbauen können. Also, aber definitiv sagen kann ich es Ihnen nicht, wie es denn weitergeht, ob es denn weitergeht und was weitergeht.
Manch einer glaubt, der Augsburger Puppenkiste sehr bekannt seit Jahrzehnten, die schwimmen nur so in Geld.
Ja, das ist richtig, aber als Kulturbetrieb sind wir ohne Subventionen nicht überlebensfähig. Also wir haben ja jetzt nochmal zu Anfang des Jahres die Preise erhöht. In der Nachmittagsvorstellung kostet die erste Kategorie 15,50, in der Abendvorstellung 32 Euro. Da müssten wir ordentlich draufschlagen, wenn die Subventionen nicht kommen. Ja. Aber das muss man dann auch wieder im Vergleich mal sehen. Ich meine, wir bekommen, glaube ich, derzeit oder haben zuletzt etwa 5 Euro pro Zuschauer bekommen an öffentlichen Zuschüssen. Wenn man das im bundesdeutschen Durchschnitt sieht, die Theater im deutschen Durchschnitt bekommen, was weiß ich, um die 100 Euro pro Zuschauer. Ja, ich weiß nicht, wie das Staatstheater Augsburg liegt, bei 110 oder 115, ich weiß es jetzt aktuell nicht. Aber auch im Puppentheaterbereich in anderen Städten, ob das in Nürnberg ist oder in Magdeburg. In Magdeburg liegen die, glaube ich, zwischen 50 und 60 Euro pro Zuschauer im Puppentheater. Also wir sind da ganz hinten in der Tabelle, aber selbst ohne das würde es nicht gehen. Also da müssen wir einfach sehen, wie wir weiterkommen. Vielleicht schreien wir da auch nicht laut genug, vielleicht, ja, ich weiß es nicht. Wir werden auch mit der Stadt Augsburg wieder verhandeln müssen, zwangsläufig, über Erhöhung der Zuschüsse. Ich meine, die letzte Zuschusserhöhung mit der Stadt Augsburg ist auf das Jahr 2009 zurückzuführen, also das ist 14 Jahre her. Und die gestiegenen Kosten müssen wir seitdem selber tragen. Irgendwann geht's halt nicht mehr. Also das, mal ruhig schlafen, es ist relativ. Und um nochmal auf die Bekanntheit zurückzukommen, die Bekanntheit zahlt sich ja nicht aus. Ja, die Bekanntheit zahlt sich ja nicht aus. Ich habe in den letzten Wochen unzählige Interviews gegeben. Ich habe Radiointerviews am Telefon gegeben. Ich habe wir hatten Fernsehteams zu Gast, aber das zahlt sich ja nicht aus. Und die alten Fernsehproduktionen sind ja uralt, muss man auch mal zugeben. Ich meine, die stammen aus den 70er, 80er Jahren. Beim großen Teil verdienen wir überhaupt nicht mit, weil das einfach damals die alten Verträge waren. Die waren halt anders ausgestattet und diese alten Verträge sahen auch keine digitale Verwertung vor. Also das ist ganz, ganz problematisch teilweise. Man hat dann das eine oder andere schon mal nachgelegt, aber da wäre man nicht reich davon. Es wird ja auch nicht mehr gesendet, das muss man ja auch sagen. Und allein von der Bekanntheit, dass man uns kennt, ja, es wäre schön, wenn jeder, der uns kennt, einmal im Jahr, was weiß ich, 20, 50 Cent überweisen wird, das wäre schön, das würde uns unheimlich weiterhelfen.
Sie sind aber auch relativ defensiv, wenn es um Vermarktung geht. Also Sie könnten ja wirklich möglicherweise mit den Puppenkiste-Figuren...
Nein, täuschen Sie sich nicht. Diese Figuren, gerade die bekannten Fernsehfiguren, sind gar nicht vermarktungsfähig, jedenfalls nicht von uns, weil wir selbst ja nur Nutzer waren. Wir waren ja nur Nutzer, der Jim Knopf oder Urmel oder wie sie alle heißen, das sind Geschichten, die ein Autor geschrieben hat, die ein Verlag, dessen die Rechte erworben hat. Und von dem Verlag hat der Hessische Rundfunk die Senderechte erworben. Dann haben wir dazu eine Figur gebaut. Damals natürlich immer mit der Prämisse, man soll sie ja auch wiedererkennen, in Zusammenhang mit den jeweiligen Büchern, Bilderbücher oder was weiß ich. Also es sind keine eigenen Urheberrechte entstanden, sondern wir haben ein Urheberrecht an der dreidimensionalen Darstellung als Marionette. Das ist völlig gering. Damit lässt sich kein Geld verdienen. Vor allen Dingen, sie können auch nichts machen damit. Und es gibt so Ideen, die wir auch schon hatten, was wir gerne machen würden oder gemacht hätten, beispielsweise ist ein Memory. Ein Memory mit Puppenkistenfiguren, ganz tolle Idee, wunderbar. Nur da brauchen Sie von jeder Figur die Nutzungsrechte. Müssen Sie bei jedem Verlag anfragen, das sind alles verschiedene Verlage, ob das der Schlupp ist, ob das der Jim Knopf ist, der Kalliwirsch, der Kater Mikesch und. Wie sie alle heißen, da brauchen sie überall die Verlagsrechte, brauchen sie überall die Nutzungsrechte dafür. Und dann wollen wir ein Memory machen, das soll ja auch bezahlbar bleiben, sagen wir mal beim VK von, was weiß ich, um es mal einfach zu rechnen, 10 Euro. Dann haben sie für 10 Euro, sagen wir mal, was weiß ich, 20 Bildpaare drin. Sie müssen also 20 Lizenzen bekommen, um dieses Memory zu machen. Jeder Lizenzgeber will circa 10% vom Einkaufspreis. Allein der Verwaltungsaufwand ist es nicht wert, das herzustellen. Aber selbst dann geht's nicht, selbst wenn sie das machen würden, geht's nicht, weil jeder sagt, ja nee, also bei so einer kleinen Auflage, und wir würden jetzt nicht mit einer Million Auflage anfangen, das können sie ja gar nicht verkaufen in der Menge. Bei einer kleinen Auflage bleibt das dann einfach hängen. Und dann sagt jeder Lizenzrechtler oder jeder Lizenzvergeber, jeder Verlag in dem Fall, sagt dann, nee, also damit wir uns überhaupt mit dem Vertrag nicht beschäftigen, machen wir, gibt's die Möglichkeit, die prozentuale Beteiligung, aber mindestens so und so viel. Und dann sind sie mindestens 250, 20 Bildpaare, 20 mal 250. Allein bei den Lizenzen. Und dann ist noch nichts hergestellt. Dann ist noch kein Fotograf beschäftigt. Dann ist noch nichts hergestellt davon. Also es funktioniert nicht. Und die Marionetten, die wir verkaufen, das ist Handelsware, die bei uns im Haus verkauft werden. Die verkaufen wir ja auch nicht selber. Es ist auch die Puppenkiste, ist einfach ein reines Theater. Ein reiner subventionierter Theaterbetrieb. Das, was dort verkauft wird, sind ja auch letztendlich ist es Handelsware. Da gibt es eine Firma, die diese Figuren herstellen lässt in Tschechien, damit sie überhaupt bezahlbar sind. Und dann werden die hier in Augsburg angeliefert und werden halt da als Handelsware verkauft. Aber reich wird man davon nicht. Und natürlich haben wir da auch einen Anteil, einen ganz kleinen Anteil an Lizenzrechten davon. Aber der große Teil geht an die Verlage. Das Thema haben wir gerade schon gehabt. Dieses Lizenzthema ist ganz, ganz schwierig. Und Nutzungsrechte an diesen gesamten Fernsehfiguren, auch wenn wir letztendlich, wenn die Puppenkiste für die Bekanntheit eigentlich ja doch verantwortlich zeichnet, ob das Urmel ist, ob das Jim Knopf ist oder wie auch immer, haben wir nichts davon. Da können wir uns nichts davon kaufen.
Wahnsinn. Also die Puppenkiste gehört auch Verlagen, auch Autoren. Da bleibt da nicht mehr viel übrig. Wie kommen Sie denn als Puppenkiste-Chef da über die Runden?
Ja, die Puppenkiste ist ein Einzelbetrieb. Das heißt, letzten Endes bin ich als Inhaber und Leiter für alles verantwortlich, auch für alles Finanzielle verantwortlich. Und ich muss halt dann für das gerade stehen, wenn wir am Schluss des Jahres nichts über haben. Es wird mir von den Zuwendungsgebern ein Gehalt zugestanden, dass ich mir als Privatmann entnehmen darf. Ob es dann am Ende des Jahres erwirtschaftet worden ist, das wissen wir noch nicht. Wir haben schon einige Jahre, an denen es nicht erwirtschaftet worden ist. Ich habe mir es jetzt trotzdem entnommen, weil ich brauche ja auch was zum Leben. Aber das ist letztendlich dann kreditfinanziert.
Wie viel dürfen Sie sich denn entnehmen?
Über das Geld wollen wir nicht reden, aber das richtet sich ganz klar nach öffentlichen Tarifverträgen. Also ich habe da eine Einstufung des obersten Rechnungshofes, an die ich mich maximal halten muss, aber die erreiche ich nicht.
Wir sprechen jetzt nochmal über die Auslastung. Sie haben es gesagt, vor Corona 98%, manchmal sind es ja sogar über 100. Wie kommt denn sowas zustande?
Über 100 sind in den 80er Jahren hatten wir das relativ regelmäßig, da haben wir aber viel weniger Abendvorstellungen gespielt und überhaupt viel weniger Vorstellungen. Wir hatten dann sonntags meistens bloß eine Vorstellung am Nachmittag und diese über 100% kommt durch die Überbelegung mit Notsitzen und Schoßplätzen. Also 222 Plätze, fast der Zuschauerraum der Puppenkiste. Und das sind die 100%. Dann gibt es insgesamt noch sechs, im Moment sind es bloß noch sechs Notsitze. Und dann verkaufen wir darüber hinaus noch Schoßplätze. Das heißt, für die jüngsten Dreijährige, die auf dem Schoß ihrer Eltern Platz nehmen, die also keinen eigenen Sitzplatz benötigen, sondern die auf dem Schoß ihrer Eltern sitzen. Und dann bringt man bis zu 249 Personen in eine Vorstellung rein. Mehr durften wir damals nicht, mehr machen wir heute nicht. Damals war das nur eine Grenze in der Versammlungsstättenverordnung, die ist heute anders gefasst, aber wir machen es trotzdem nicht. Also man hätte damals, was weiß ich, ich glaube, ab 250 brauchen sie einen Feuerwehrmann.
selbst 98% sind ja eine super Zahl, eine super Auslastung. Sie haben schon ein bisschen angedeutet, aber vielleicht könnten Sie nochmal drauf eingehen, warum ist die Puppenkiste doch immer noch so populär, obwohl es doch so viel Angebot gibt. Es gibt Netflix, es gibt Prime Video, es gibt Sky, alles mögliche, hochanimierte, hochtechnisierte Produktionen.
Da müssen Sie einfach selber kommen. Gucken Sie sich's an. Es ist wirklich so. Schauen Sie sich das an, schauen Sie in die Gesichter der Kinder, schauen Sie in die Gesichter der Erwachsenen, die in einer Vorstellung sitzen, die sich wirklich faszinieren lassen, die sich mitnehmen lassen in diese fantastische Welt des bewegenden Holzkopfs. Das ist schon toll, wie nach wie vor Kinder mit großen Augen und offenem Mund vor der Bühne sitzen und das Geschehen auf der Bühne verfolgen. Auch wenn sie heute durch das Medienverhalten nicht mehr ganz so aufmerksam sind, nicht mehr ganz so konzentriert sind, wie sie früher waren. Sie müssen dann gleich zurückmelden, müssen gefährliche Situationen sofort mit den Eltern besprechen oder mit den Geschwistern, die da sind. Also da entsteht schon mehr Unruhe als früher, aber trotzdem, die Faszination ist nach wie vor vorhanden. Ja, das macht es dann einfach auch aus. Denn was wir machen wollen, ist, wir wollen einfach gute Geschichten erzählen, in einem Erzähltempo, dem Kinder auch, gerade auch im Vorschulalter folgen können. Denn was sie heute halt zum Großteil in den anderen Medien entdecken, das ist, auch wenn es Kinderprogramm heißt, das ist jetzt wenig erzählte Geschichte, sondern das ist eher Konzept. Das ist eher Konzept, gut, böse und die erleben jetzt alle von A nach B dasselbe. Also schwierig, gerade dieses Serienformat im Fernsehen. Und in diesem Serienformat im Fernsehen können Sie vor allen Dingen völlig beliebig austauschen. Sie müssen nicht irgendwelche Reihenfolgen einhalten. Sie können auch mal von einer Folge eine halbe Stunde verpassen, ohne dass Ihnen, oder 20 Minuten verpassen, ohne dass Ihnen was fehlt. Und das geht bei uns nicht. Also wenn Sie bei uns auf der Bühne oder im Fernsehen eine Folge auslassen würden, dann fehlt Ihnen was, um den Fortgang der Geschichte zu verstehen. Und wie gesagt, wir versuchen einfach, diese Geschichten in ruhigen Bildern zu erzählen. Gute Geschichten in ruhigen Bildern zu erzählen. Das ist nach wie vor das. Und wir sehen im Theater, dass es funktioniert. Und 2016, 2017, 18, als wir mit unseren Weihnachtsgeschichten auch dann im Kino präsent waren, auch da funktioniert's, weil sie haben die gleichen Voraussetzungen wie in einem Theater. Ja, es ist der abgedunkelte Raum, das Gemeinschaftserlebnis und das gemeinsame Fokussieren auf das, was vorne passiert. Das Schöne, was wir erlebt haben, waren die Rückmeldungen der Kinobesucher oder der Kinobesitzer, die sich unheimlich darüber gefreut haben, dass in ihren Kinosälen applaudiert wurde. Wir haben ja diese Geschichten auch ganz bewusst als Theaterstück aufgezeichnet, als Theatervorstellung. Man sieht also vorher Familien kommen, die in das Theater gehen. Man sieht, wie sich der Saal füllt. Und man hört auch durchaus den Applaus des Publikums. Und dieses Gefühl, dieses Theatergefühl konnten wir ins Kino bringen. Und die konnten das wieder transportieren, waren ganz glücklich, dass sie auch als Filmlichttheater wieder was ganz Neues erlebt haben.
Also Puppenkiste kann auch Kino. Diese Publikumsreaktion, wenn da Kinder lachen oder der ganze Saal klatscht, gibt Ihnen das was?
Ja, unbedingt. Das ist unser Brot. Es gibt nichts Schlimmeres als irgendwelche steifen Veranstaltungen, was wir ja auch gemacht haben oder immer wieder machen, Firmenveranstaltungen, die dann auch nicht voll sind, wo dann, was weiß ich, nur die Honoratioren drin sitzen, da sitzen da 20, 25, 30 Leute drin und da traut sich keiner zu lachen, als vom leeren Saal zu spielen, macht keinen Spaß. Aber wenn die Rückmeldung vom Publikum kommt, wenn der Applaus kommt, wenn die Kinder lachen, Erwachsene lachen und es ist einfach schön und dann macht's auch viel mehr Spaß.
Wir gehen kurz ein paar Jahre in die Vergangenheit. Ihr Großvater Walter Ömichen, der hat ja die Puppenkiste gegründet. Die Idee ist so ab 1940 gereift, wenn ich recht informiert bin. Und 1948 gab es dann die erste Premiere. Wie kam er denn damals drauf, in so einer schwierigen Zeit nach dem Krieg an sowas Lustiges, Fröhliches wie Puppentheater zu denken?
Weil er gerade in dieser Zeit erlebt hat, dass er mit Figurentheater die Menschen viel mehr beeindrucken konnte. Er war, man erzählt sich, er war Anfang des Krieges in Calais stationiert, wo er ein Puppentheater aufgefunden hat. In einem Kinderheim waren die wohl stationiert als Soldaten. Und er hat mit diesem Puppentheater gespielt und hat seine Kameraden unterhalten. Und von dieser Zeit stammt eben dieser Ausspruch von ihm, dass er mit Figurentheater sein Publikum viel mehr entrücken kann, als es das Menschentheater je konnte. Und er kam ja vom Stadttheater, vom Stadttheater. Er war ja Schauspieler und Oberspielleiter damals hier in Augsburg. Und das hat ihn sehr beeindruckt, dass er mit Figuren seine Kameraden ganz anders beeindrucken konnte. Und wir haben das ja auch immer wieder erlebt. Es gibt ja unendlich viele Geschichten. Wir waren eine Zeit lang, Anfang der 2000er waren wir unterwegs mit einem Pharmakonzern, der uns Tourneen bezahlt hat. Wir waren dann in Kinderkrankenhäusern in ganz Deutschland und sind da anschließend mit unseren Figuren auf die Krankenzimmer noch gegangen. Und da haben unsere Puppenspieler ganz tolle Dinge erlebt. Faszinierende Dinge, wie einfach Kinder, schwerkranke Kinder angefangen haben, mit den Figuren zu kommunizieren, mit den Figuren, diesen Figuren Dinge zu erzählen, die sie bisher weder den Eltern noch den Ärzten noch dem Pflegepersonal oder sonst wem erzählt haben. Die haben sich da ganz anders geöffnet auf einmal. Ja, und das ist faszinierend. Und ähnlich muss es wohl meinem Großvater dann während des Krieges gegangen sein oder muss er ähnlich erlebt haben, sodass er gesagt hat, ja, das Figurentheater ist das, was er künftig machen möchte.
Bei Ihnen stand natürlich allein schon durch die Familiengeschichte im Raum, ob Sie möglicherweise auch bei der Puppenkiste aktiv werden. Eigentlich sind Sie ja gelernter Dekorateur. Wie kam es denn, dass Sie persönlich dann Leiter der Puppenkiste wurden und Stimme des Kasperle?
Natürlich, ich bin aufgewachsen mit und in der Puppenkiste. Ich habe mit 12, 13 bei meinem Großvater im Keller ein Theater entdeckt, das mit zwei Freunden zum Leben erweckt. Ich habe dann mit 14 oder 15 meinen ersten Einsatz gehabt auf der Bühne in der Puppenkiste, als mich die Eltern mal angerufen haben, als ich bei den Hausaufgaben saß und gesagt haben, wir haben dir jetzt ein Taxi bestellt, du musst reinkommen, musst Vorstellung spielen, wir haben zwei, drei Krankheitsausfälle gleichzeitig, es geht nicht anders. Und ja, und dann habe ich auch in der Vorbereitung von verschiedenen Neuinszenierungen einfach immer wieder ausgeholfen. Ich habe dann den Schaufenstergestalter oder Dekorateurberuf mir ausgesucht, weil das der Umgang mit verschiedenen Materialien war. Also im Grunde genommen im Hinblick auf die Arbeiten in der Werkstatt. Ich wollte unbedingt in den Werkstätten arbeiten, ich wollte unbedingt was Handwerkliches machen. Ich habe deswegen auch nach der 10. das Gymnasium geschmissen und bin einfach in einen handwerklichen Beruf gegangen, weil mir die Theorie nicht gefallen hat. Ich wollte einfach was tun. Und habe diesen Beruf des Dekorateurs dann durchaus auch nutzen können in der Schreinerwerkstatt, in der Malerwerkstatt, wo auch immer, beim Kaschieren oder sonst wo, beim Erstellen der Dekorationen und Bühnenbilder immer. Hat mir durchaus geholfen, wo es mir natürlich nicht geholfen hat, ist bei der Theaterleitung selber und bei dem ganzen Bürokratismus. Der kommt dann später dazu und da habe ich mir halt versucht, das Ganze über Bücher später anzueignen. Bilanzen zu lesen und betriebswirtschaftliche Auswertungen einschätzen zu können und so weiter und so fort.
Das ist ja schön, dass Sie das Kasperle haben, das heitert Sie wahrscheinlich ab und zu auf. Und auf das kommen, ja, Sie schauen ein bisschen kritisch nach so vielen Jahren, oder?
Nein, natürlich macht der Kasperl immer wieder Spaß. ich bin jetzt nicht jemand, der immer und jederzeit und unbedingt auf den Kasperl umschalten will oder muss. Der Kasperl hat seine Zeit und der Theaterleiter hat seine Zeit.
Dann muss ich, glaube ich, kurz umplanen hier im Podcast und frage Sie, Herr Marschall, was denn das Kasperle sagen darf und was nicht.
Ja, meistens äußert er sich frei raus. Er kann, vor allem das Schöne ist, der Kasperle darf halt alles sagen. Es ist und bleibt ein Holzkopf. Das ist das Schöne an ihm.
Ist auch eine politische Figur ein bisschen? Also er lässt sich auch den Mund vor Politikern nicht verbieten, oder?
Nein, er lässt sich vor niemandem den Mund verbieten und er zieht auch durchaus über den einen oder anderen Politiker her. Er hat ein bisschen eigene Ansichten und das ist durchaus in Ordnung. Also er ist jetzt nicht politisch, würde ich sehen. Da ist er eher neutral. Also er lässt sich da auf nichts ein. Er redet halt, wie ihm der Schnabel geschnitzt wurde.
Gibt es denn Eigenschaften, die Sie persönlich, Herr Marschall, mit dem Kasperle verbindet? Irgendwas, wo Sie ähnlich ticken vielleicht?
Das weiß ich nicht. Also ich als Theaterleiter bin nicht so spontan, wie es der Kasperle ist meistens. Aber ich denke, da hat jeder seine eigene Persönlichkeit und die darf er auch ausleben.
Auch beim FCA spielt ja das Kasperle eine Rolle. Wie kam es denn dazu?
Das war eine Idee vom Andreas Rettig damals. Der kam auf uns zu. Das war noch während der zweiten Liga vom FCA und er kam auf uns zu und man hat dann mal überlegt, was kann man denn alles zusammen machen? Zwei Ur-Augsburger Betriebe, die sollten sich schon zusammenschließen. Ich meine, da musste auch erst jemand von außen kommen. Andreas Rettig kam ja ursprünglich dann aus Köln. Und da musste immer jemand von außen kommen und das erkennen, dass hier zwei gewachsene Augsburger Unternehmen zusammengehören. Und dann haben wir uns überlegt, was können wir machen und sind dann eben auf den Kasperl mit dem Spieltipp gekommen, die Marionette, die wir am Anfang übergibt und dann letztendlich auch das Lumerland-Lied als Torhymne. Und ich finde, das ist eine ganz tolle Identifikation mit der Region. Und für uns ist es einfach toll, weil wir damit auch ein Publikum erreichen, das wir sonst wohl eher weniger erreichen würden.
Herr Marschall, jetzt kommen wir zur Schnellfragerunde. Ich würde Sie bitten, sich jeweils für einen Begriff zu entscheiden.
Okay.
Kino oder Theater, und zwar mit Menschen auf der Bühne.
Theater.
Kuse oder Müllberg.
Eindeutig Kuse.
Teamplayer oder Einzelkämpfer.
Alles zu seiner Zeit.
FCA oder AEV?
Früher AEV, jetzt FCA. Aber ganz früher aber auch wieder FCA. Also ist schwierig, ich bin da schwankend. Ja. Aber bleiben wir bei FCA.
Geplant oder spontan?
Geplant.
Und die letzte Frage, Augsburg oder Lummerland?
Augsburg.
Ah, doch so eine eindeutige Antwort.
Ja, ich bin hier geboren, ich bin hier aufgewachsen, ich bin hier groß geworden. Und Augsburg gehört immer dazu. Lummerland ist einer von vielen Orten, in denen die Puppenkiste sich mal aufgehalten hat. Da könnte man auch Titiwu dazu nehmen, da gibt es unbändig viele Orte, deswegen ist Lummerland nicht relevant.
Okay. Bei Ihnen im Privaten, in der Freizeit, spielt da die Puppenkiste auch mal so gar keine Rolle?
Eigentlich nicht. Dadurch, dass wir ja ein Familienbetrieb sind, dass die ganze Familie mitarbeitet, landet man irgendwann über kurz oder lang immer beim Thema, irgendwas. Also es gibt, natürlich ist es schön, wenn man mit den Enkeln spielt, aber irgendwann landet man beim Thema Puppenkiste. Wenn die ganze Familie mitarbeitet, ist es so.
Augsburg hat ja an sich auch viel zu bieten außerhalb der Puppenkiste. Haben Sie da Sachen, die Sie gern unternehmen, Feste, auf die Sie gehen, Restaurants, die Sie besuchen?
Es gibt einige Restaurants, die ich gerne besuche, die will ich jetzt aber auch nicht im Einzelnen aufzählen. Ich bin gerne im Augsburger Zoo. Ich besuche auch gerne mal den Botanischen Garten. Und ansonsten, es gibt in Augsburg viele, viele schöne Städte, viele schöne Ecken. Ich bin gerne mit Fremden in Augsburg unterwegs und zeige ihnen so die eine oder andere Stelle, die nicht so offensichtlich ist.
Wollen Sie eine verraten?
Also ich finde es die schönste Geschichte von Augsburg oder die den Augsburger an sich beschreibt, ist die des Augsburger Doms, der ja aus zwei Bauteilen besteht, aus dem romanischen und aus dem gotischen Teil. Und als damals dieser gotische Teil angebaut wurde, hat der Bischof nicht bei den Stadtoberen nachgefragt, sondern hat ihn einfach hingebaut. Und entsprechend haben sich dann die Stadtoberen geweigert, die Straße umzubauen. Und das bezeichnet so die Sturheit des Augsburgers, wenn sie sich heute vor den Dom stellen, auf die Türen gucken, auf der anderen Seite geht's weiter. Also es fuhren wirklich damals, ich glaube über 50 Jahre, Fuhrwerke durch den Dom, weil die Stadt sich geweigert hatte, die Straße außen rum zu führen. Ich finde das eines der schönsten Geschichten, die wir in Augsburg so haben oder die den Augsburger Dickkopf beschreiben.
Das ist echt eine sehr schöne Geschichte. Kannte ich auch nicht bis jetzt. Danke dafür.
Es gibt sogar noch Fotos aus den, interessanterweise aus den 50er Jahren, wo eine Sackgasse, die Sackgasse direkt vor den Domportalen endet. Also da fuhr wirklich diese Straße, Frauentorstraße, ging ganz durch.
Wahnsinn, ja.
Und da fuhren wirklich die Fuhrwerke während des Gottesdienstes auch durch den Dom.
Absurd. Aber sehr schöne Anekdote, also vielen Dank dafür. Ich wette, das haben die meisten Hörerinnen und Hörer bis jetzt auch noch nicht gewusst.
Das gab's, also früher, ich kenne das aus meiner Kindheit, es gab damals ein Büchlein, Meine Heimat oder Mein Augsburg oder irgendwas, das wir im Sachkundeunterricht dann hatten. Und da stand es auch drin und sie finden es heute immer noch irgendwo an so versteckten Orten. Und es gibt einige so versteckte Orte in Augsburg. Es gibt auch das Tor hinab, wo angeblich Luther aus der Stadt geflohen ist.
Beim Galluskirchlein.
Genau, beim Galluskirchlein da hinten. Oder die bärtige Schildkröte überm Hauptportal vom Zeughaus. Müssen Sie mal gucken, da ist eine bärtige Schildkröte. Weshalb auch immer, ich weiß es nicht. Oder der Ottifant. Auf den Fuggerhäusern. Das sind alles so Dinge, die man ja nicht landläufig kennt, aber ich finde es unheimlich toll und ich führe da gerne auch den einen oder anderen Fremden durch Augsburg spazieren.
Sehr spannend. Was ich immer ganz witzig finde, bei der City-Galerie am Vogeltor ist oben ja auch so eine kleine Figur befestigt.
Ja.
Und der ist in eindeutiger Toilettenpose dort.
Ja, den Hintern so oben rausstreckt, um zu beweisen, dass der Turm gerade ist. Ja.
Kennen Sie auch die Geschichte? Ja. Jetzt dachte ich, ich könnte mal beeindrucken. Also wirklich witzige, liebenswerte Geschichte Augsburg. Gibt es auch was, was Sie in Augsburg gar nicht mögen?
Da fällt mir jetzt gar nichts ein dazu.
Ist ja gut, oder? Dann sind Sie ja ganz richtig hier.
Da fällt mir jetzt nichts ein dazu. Also wie gesagt, es gibt so schöne Orte in Augsburg. Wir sind viel im Siebentischwald unterwegs, als Kind schon gewesen. Damals hat mein Großvater uns seinen Enkeln Klappfahrräder gekauft und dann sind wir mit dem Opa durch den Siebentischwald geradelt. Heute bin ich oft mit dem Hund unterwegs, auch im Siebentischwald, nur nach wie vor. Nee, es gibt eigentlich keinen Ort, der mir jetzt so überhaupt nicht zusagt. Es hat so jedes, irgendwo, glaube ich, hat Augsburg immer noch eine schöne Ecke dazu.
Absolut, sehe ich genauso. Herr Marschall, wir kommen zum Ende. Trotzdem noch die Frage, wenn wir in die Zukunft blicken. Ihre Kinder
arbeiten schon sind sehr aktiv dabei, sind sehr interessiert dabei. Aber ich kann heute noch nicht sagen, in welcher Form die Puppenkiste weiter existieren wird und kann. Also wir haben da vorhin schon mal kurz gesprochen, die finanzielle Geschichte ist das eine. Gerade mit Corona ist das eine, die öffentlichen Zuschüsse sind das andere. Ich weiß nur, dass ich mit dieser Last, wie ich das Theater selber jetzt führen muss, diese Puppenkiste nicht weitergeben werde. Das Risiko, das finanzielle Risiko als Einzelperson zu tragen, sehe ich künftig nicht mehr. Das heißt, wir müssen andere Wege finden, wir müssen irgendwelche Gesellschaftsformen finden, irgendwelche Konstruktionen finden, dass die Puppenkiste überleben kann, wie die aussehen. Das kann ich heute noch nicht sagen.
gar nicht mal so optimistischer Ausblick auf die Zukunft.
Ja, ich sag mal, wir lassen Sie uns durchaus optimistisch sein und sagen, wir werden schon was finden, dass die Puppenkiste weiter existieren wird. Im Moment wissen wir noch nicht, wie es aussieht.
Wir werden es weiter beobachten. Ich danke an der Stelle auch meiner Kollegin Veronika Lindner, die mich auch so ein bisschen gebrieft hat für das Gespräch. Ich glaube, die kennen Sie auch.
Ja.
Und schickt Grüße raus an Ida König, die eigentlich diese 100. Folge mit mir zusammen moderieren wollte, aber leider krank im Bett liegt. Gute Besserung. Von beiden gute Besserung. Herr Marschall, wir haben kennengelernt die Kasperle-Stimme, den Puppenkisteleiter, einen Freund kurioser Geschichten aus Augsburg, einen Sieben-Tischwald-Fan. Ich danke Ihnen herzlich fürs Gespräch.
Vielen Dank, Dankeschön.
Das war Augsburg, meine Stadt. Die Folge hat euch gefallen? Dann teilt sie gern mit euren Freunden und abonniert unseren Podcast bei Spotify, Apple Podcasts oder der Plattform eurer Wahl. Bei Fragen, Themenvorschlägen oder Kritik freuen wir uns über eure Mail an podcast@augsburger-allgemeine.de. Vielen Dank fürs Zuhören.